Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Der erste Entwurf wurde schnell wieder einkassiert. Mal sehen, was mit dem Referentenentwurf passiert, den das Bundesforschungsministerium heute vorstellt und mit dem sie die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft verbessern will. Das ist ein Thema bei uns. Außerdem berichten wir über den Warnstreik, mit dem Lehrkräfte in Berlin für kleinere Klassen kämpfen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Schon im Koalitionsvertrag hatte die Bundesregierung angekündigt, die Planbarkeit von wissenschaftlichen Karrieren zu verbessern. Dann passierte lange nichts und als sie im März ihre Eckpunkte zur Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes präsentierte, sorgte das innerhalb weniger Stunden und Tage für einen so heftigen Aufruhr in den sozialen Medien, dass das Bundesforschungsministerium ihre Reformideen zurück in die Montagehalle holte, wie sie es damals nannte. Vor allem an der maximalen Befristung der Postdoc-Phase auf 3 Jahre entzündete sich die Kritik. Knapp 3 Monate später präsentierte Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger nun einen neuen Referentenentwurf. Wladimir Balzer war in Berlin für uns dabei. Was steht drin in diesem Entwurf?
Also im Zentrum geht es natürlich um die Phase nach der Doktorarbeit, also die Postdoc-Phase, also der entscheidenden Phase für junge Forschende. Da ist die Kernänderung vorgenommen worden, wenn auch nicht gravierend. Aus den 3 Jahren, von denen Sie gerade gesprochen haben, sind nun 4 Jahre Befristungsgrenze. Und das Entscheidende plus weitere 2 Jahre, wenn es eine Zusage für eine Weiterbeschäftigung gibt, also eine Art Brücke in die Welt nach Postdoc. Das soll im Idealfall aus Sicht des Ministeriums in Richtung Tenure-Track gehen, also dieses Verfahren, nachdem ja schon in relativ jungen Jahren Professuren möglich gemacht werden. Und Bettina Stark-Watzinger ergänzte, also die Bundesbildungsministerin ergänzte das heute so.
Auf der anderen Seite ist für mich auch wichtig, dass man genug Raum gibt, auch zu zeigen, welches tolles wissenschaftliche Potenzial man hat. Und deswegen zu sagen, nach 4 Jahren ist ein guter Punkt, wo wirklich dann Klarheit geschaffen werden muss. Und dann aber auch die eben mit den plus 2 Jahren den Tenure-Track-Gedanken, der ja sehr erfolgreich auch sich erwiesen hat, auch hier mit einzubeziehen in die Postdoc-Phase. Eben die Postdoc-Phase erfolgreich beendet zu haben, ist natürlich nach 3 oder 4 Jahren nicht möglich. Insofern mehr Planbarkeit und Verlässlichkeit, aber gleichzeitig auch eben den Raum, die wissenschaftliche Arbeit zu machen und eben nicht zu groß den Druck zu erhöhen.
Also 4 Jahre plus 2 Jahre. Weitere Punkte noch in diesem Referentenentwurf. Die Mindestvertragslaufzeit für Erstverträge sollen für die Zeit bis zur Promotion 3 Jahre sein und für die Postdoc-Phase bei 2 Jahren liegen. Und dann noch ein wichtiger Punkt, da ging es auch um die Drittmittelbefristung. Drittmittel sind ja zentral für den Wissenschaftsbetrieb. Wir wissen das auch, was die Verträge angeht. Auch da soll die familienpolitische Komponente eine deutlich stärkere Rolle spielen und das ähnlich regeln wie bei den sogenannten Qualifizierungsbefristungen. Auch das soll dann wichtig sein für die Drittmittelbefristung. Also da gelten auch diese Regeln. Und für die jüngsten im Wissenschaftsbetrieb, nämlich die studentischen Hilfskräfte. Da gibt es auch eine bessere Perspektive laut diesem Entwurf. Da gibt es eine Mindestlaufzeit von 1 Jahr und eine mögliche Maximalbefristung von 8 Jahren statt bisher 6 Jahren.
Ich hatte ja eingangs schon den Aufruhr in den sozialen Medien erwähnt. Inwieweit wird der Entwurf den Erwartungen der Forschenden gerecht, die sich zum Beispiel unter dem Hashtag Ich bin Hanna oder Hashtag Profs für Hanna für bessere Arbeitsbedingungen engagieren?
Also ich sag mal, da kann man antworten mit einem Ja und einem Nein, was diese Erwartungen angeht. Ja, tatsächlich, weil nach diesen 4 Jahren eine Anschlusszusage kommen könnte. Ich glaube, dieser Brückenbau hin zum Beispiel zu einer Juniorprofessur oder zu ähnlichen, diese 2 Jahre, die dann eben noch sich anschließen könnten, ist eine Perspektive, ist durchaus ein Zugeständnis. Und nein, weil die meisten ja eher für eine kürzere Befristung geworben haben, damit man eben nicht festsitzt in so einer, ich sage mal, relativ langen Befristung von 4 Jahren und dann dort ja in so einer Nische festklebt. Also ja, das ist schon eher ein Referentenentwurf, der den Kritikern nur in sehr kleinen Teilen entgegenkommt.
Und wie reagieren die Hochschulen und Forschungseinrichtungen? Inwieweit konnten die sozusagen ja Duftmarken in diesem Referentenentwurf hinterlassen?
Also es gibt viele verschiedene Reaktionen. Von Gewerkschaftsseite gibt es da große Kritik von der GEW, dass diese Frist eben dennoch Unsicherheit mit sich bringt, diese 4 Jahre. Und vor allem wird hingewiesen darauf, auf eine Entfristung, auf Dauerstellen, die viel früher angeboten werden müssen. Das ist, glaube ich, ein Kernpunkt für viele Kritikerinnen und Kritiker, dass es gar nicht unbedingt um 2, 3 oder 4 Jahre Befristungen geht, sondern um Dauerstellen, um auch vielleicht einen erhöhten Druck der Bundespolitik auf die Länder, diese Dauerstellen möglich zu machen. Grüne und SPD distanzieren sich auch zum Teil jedenfalls von diesem Entwurf. Aber von den Wissenschaftsorganisationen hört man immer wieder, ja, das ist durchaus eine positive Veränderung. Von der Hochschulrektorenkonferenz hört man, diese 4 Jahre sind genau richtig, auch für junge Forschende, um ein eigenständiges Profil zu entwickeln. Kritik gibt es vor allem von Grünen und SPD, die diesen Entwurf in der Form jedenfalls erstmal nicht mittragen, bemerkenswerterweise.
Aber dann noch mal kurz vor dem Hintergrund, dass der eben vom Koalitions- oder von 2 Koalitionspartnern nicht mitgetragen wird, wie es denn dann parlamentarisch mit diesem Entwurf weitergeht?
Naja, das geht erstmal in die Ressortabstimmung. Dann wird es Anhörungen geben von den Ländern und auch von den Verbänden. Dann irgendwann gibt es einen Kabinettsbeschluss nach der Sommerpause. Und dann im Frühjahr 2024 könnte dann dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz, wenn alles gut läuft, tatsächlich auch beschlossen werden und gelten.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat einen Referentenentwurf zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz vorgelegt. Wie er sich von den früheren Ideen des Ministeriums unterscheidet und wie er von Wissenschaftlern und Forschungseinrichtungen und auch von der Politik aufgenommen wurde, darüber informierte uns aus dem Hauptstadtstudio Wladimir Balzer. Eben haben wir ja schon gehört, wie wissenschaftliche Karrieren zum Beispiel an Universitäten planbarer werden sollen. Dabei gerät oft aus dem Blick, dass es nicht nur an Unis die Möglichkeit gibt zu promovieren. Inzwischen haben auch Fachhochschulen bzw. die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, kurz HAW, dieses Angebot weiter ausgebaut. Allerdings noch in einem viel kleineren Umfang. So zeigt ein Überblick des Zentrums für Hochschulentwicklung, dass gerade mal 1% aller Personen, die aktuell eine Doktorarbeit schreibt, das unter Beteiligung einer FH oder HAW tut. Ulrich Müller ist beim CAE Leiter für politische Analysen. Von ihm wollte ich zunächst wissen, wie er diese Zahl einordnet, die auf den ersten Blick recht mickrig erscheint.
Ja, sogar die Zahl von Leuten, die nur an einer Fachhochschule ohne Beteiligung einer Uni promovieren, ist noch geringer, 0,1%. Ja, das klingt mickrig, aber in diesen noch kleinen Zahlen, da verbirgt sich schon eine Revolution oder, wie man heute sagt, eine Zeitwende für Fachhochschulen. Eine Promotion, das war immer Privileg der Universitäten und von denen mit Zähnen und Klauen verteidigt, das war das Unterscheidungsmerkmal der Unis. Und bislang brauchten Fachhochschulabsolventen, die promovieren wollten, immer eine Universität, um das realisieren zu können. Die mussten also wechseln zu einer Universität oder mit einer Universität kooperieren. Und das hat eben nicht immer reibungslos geklappt. Und jetzt, seit wenigen Jahren, können einige, nicht alle, ausgewählte Fachhochschulen in manchen Ländern eigenständig Promotionen realisieren. Ja, kleine, mickrige Zahlen, aber das schlägt sich erst später in den Zahlen wieder, weil es gerade erst begonnen hat. Und für die Fachhochschulen, die ein selbstständiges Promotionsrecht erhalten haben, für die ändert sich die ganze Welt. Das ist für die eine fundamentale Veränderung.
Wo hakt es denn noch?
Na, ich bin gar nicht so pessimistisch, ob es noch hakt. Ich glaube, das ist eine Dynamik, die sich gerade entwickelt. 2016 war Hessen das erste Land, was ein eigenständiges Promotionsrecht für Fachhochschulen realisiert hat. Und seitdem rücken immer mehr Länder nach. Ich glaube, dass es einfach eine Frage der Zeit ist, bis in allen Ländern Fachhochschulen, die forschungsstarke Bereiche haben, die Möglichkeit haben, das auch über Promotionen zu verdeutlichen und weiterzuführen. Insofern ist es eine Frage der Zeit. Es kommt.
Was zeichnet denn eine Promotion an einer Fachhochschule oder an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften aus?
Eine Besonderheit von Fachhochschulen oder HAW, kurz gesagt, ist ja auf jeden Fall der Anwendungsbezug. Und ich glaube, dass jetzt, weil einige Länder haben ja Fachhochschulen jetzt ermöglicht, bereits Promotionen durchzuführen in den Bereichen, wo sie besonders forschungsstark sind. Und in diesen Bereichen haben einige Fachhochschulen, etwa die Hochschule in Fulda oder andere, bewiesen, dass sie genauso gut in der Forschung sind wie Universitäten. Und jetzt, finde ich, müssen sie in den nächsten Jahren auch noch beweisen, dass sie genauso gut sind wie eine Universität in bestimmten Bereichen, aber doch irgendwie wieder anders. Eben ihre Stärke, die sie haben, auch in der dritten Phase der Promotion zur Geltung bringen. Und das ist ja der Bezug in die Praxis, der Realitätsbezug, dass man eben Lösungen sucht für Probleme aus der Praxis, aus den Unternehmen, aus der Wirtschaft.
Sie lehnen aber ein flächendeckendes Promotionsrecht ab. Warum?
Es gab lange ja diesen Streit um die Frage, ob Fachhochschulen überhaupt promovieren dürfen. Und ich glaube, der Weg, der jetzt gewählt worden ist, dass eben nicht jede Fachhochschule und jeder Bereich an einer Fachhochschule Promotionen durchführen darf, sehr sinnvoll ist, weil es sehr stark nach Qualitätskriterien geht. Man muss Mindeststandards erfüllen als Professorin, als Professor, um da mitwirken zu dürfen. Man muss eine Mindestzahl von Drittmitteleinwerbungen vorweisen können. Man muss eine Mindestzahl von Publikationen vorweisen können. Man braucht dann von eben diesen selektierten Leuten auch mindestens 12 in Hessen zum Beispiel, bis man ein Promotionszentrum errichten darf, was dann Promotionsrecht erhält in Hessen. Das heißt, hier gibt es sehr, sehr starke Qualitätsanforderungen. Und das finde ich richtig, weil so sichert man die Akzeptanz. Und ganz nebenbei in Klammern, das sind Qualitätsstandards, da könnte sich manche Uni auch noch eine Scheibe von abschneiden.
Wie das Wissenschaftszeitvertragsgesetz reformiert werden soll, das ist heute ein großes Thema in Berlin, wo die Bundesforschungsministerin einen Referentenentwurf vorgestellt hat. Wie wird diese Diskussion über Befristungen und Perspektiven in der Wissenschaft an den Fachhochschulen gesehen?
Ja, Politik und Hochschulen stecken hier ja in einem Dilemma, das sich kaum auflösen lässt. Die Wissenschaft braucht institutionell ganz einfach Fluktuation, neue Ideen, neue Impulse, braucht also personelle Erneuerung auch. Aber individuell brauchen WissenschaftlerInnen Planbarkeit, Sicherheit, Perspektiven. Fachhochschulen haben dieses Problem ein bisschen weniger, weil die eben traditionell keinen starken Mittelbau haben. Also die Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter unterhalb einer Professur, die ist da noch weniger stark vorhanden. Aber ich glaube schon, und Ihre Frage hat da völlig recht, Fachhochschulen zeigen hier einen Weg auf, wie man aus diesem Dilemma zwischen Erneuerung und Sicherheit umgehen kann. Eine Promotion an einer Fachhochschule zielt eben nicht eng geführt nur auf eine Professur, auf eine Karriere innerhalb der Wissenschaft, was ja ohnehin nur von einem Bruchteil der Promovierten realisiert wird, sondern Fachhochschulen haben, und das ist das Besondere, finde ich, auch ganz stark Berufe außerhalb der Hochschulen im Blick. Also eine Karriere in der Unternehmensforschung, in der Entwicklungsabteilung, in der Wirtschaft, bei Unternehmensgründungen geforscht und entwickelt und wissenschaftlich gearbeitet wird ja eben nicht nur an Hochschulen. Das ist, finde ich, ein realistischer Blick auf Karrierewege, das auch offen zu halten, der auch den Universitäten gut täte.
Soweit Ulrich Müller vom Zentrum für Hochschulentwicklung, das die Promotionsmöglichkeiten an Fachhochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften untersucht hat. An etlichen Berliner Schulen fallen ab heute für mehrere Tage Unterricht und Prüfungen aus. Die Gewerkschaft GEW hat Lehrkräfte, Sozialpädagogen und Schulpsychologen zu einem dreitägigen Warnstreik aufgerufen. Es ist nicht das erste Mal, dass sie auf diesem Weg versucht, für ihre Mitglieder einen Sondertarifvertrag durchzusetzen, der die Größe der Klassen verbindlich regelt. Bislang haben sich zwischen 2500 bis 4000 Lehrkräfte an früheren Streikaktionen beteiligt. Bei diesem Streik erwartet die Gewerkschaft eine ähnlich hohe Teilnehmerzahl. Anja Nils hat einige Teilnehmer getroffen.
Mit Rasseln in der Hand stehen 6 Lehrerinnen und Lehrer der Johanna-Eck-Sekundarschule in Berlin-Tempelhof vor ihrer Schultür und streiken lautstark für bessere Arbeitsbedingungen. Hoch die Hände, Bildungswende steht auf einem Plakat und wie das gemeint ist, erklärt Hannes Bülow, der hier Geschichte, Ethik und Politik unterrichtet.
Wir merken halt irgendwie immer wieder, ne, dass wir halt unterrichten, vertreten und dann auch noch unglaublich viel bürokratischen Kram machen, was halt am Ende dazu führt, dass wir einfach so die Zeit am Schüler oder an der Schülerin halt einfach nur noch so am Rande passiert. Aber es ist halt nicht immer nur dieses Fachliche, es gehört halt auch einfach was Pädagogisches dazu. Und wenn ich die Zeit dazu finde, sei es, dass die Klassen kleiner werden oder dass ich weniger Stunden unterrichten müsste, dann kann ich meine Arbeit so machen, dass am Ende alle zufrieden sind.
Seit 2 Jahren bereits kämpft die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW um kleinere Klassen an Berliner Schulen und will das zahlenmäßige Verhältnis von Schülern zu Lehrkräften in einem Tarifvertrag Gesundheitsschutz verbindlich regeln lassen. Das sei verständlich, aber unmöglich, sagt die Berliner Schulsenatorin Katharina Günther-Wünsch, CDU. Berlin sei Mitglied der Tarifgemeinschaft der Länder und könne deshalb keinen Sondertarifvertrag abschließen.
Rechtlich kann Berlin keine Tarifverhandlungen über Personalbemessungen aufnehmen, weil sie damit aus der Tarifgemeinschaft der Länder ausgeschlossen werden würden. Und fachlich und faktisch ist es nicht umsetzbar, da Berlin die Räume für kleinere Klassen und insbesondere das pädagogische Personal zur Beschulung dieser Klassen aktuell nicht hat.
Berlin sei durchaus handlungsfähig, wenn der politische Wille da sei, kontert die GEW. Aktuell fehlen in Berlin aber über 1000 Lehrkräfte und fast 20.000 Schulplätze. Und das sei zu vermeiden gewesen, meint Tom Erdmann von der GEW.
Nämlich, dass die Universitäten einfach zu wenige Ausbildungsplätze haben und vor allen Dingen, dass man sehenden Auges in eine Lehrkräfteknappheit gerast ist, ohne dass man an den besseren Arbeitsbedingungen was getan hat. Uns ist klar, dass bei dem Lehrkräftemangel nicht von heute auf morgen das alles durchsetzbar ist. Aber wir wollen Einstieg dahin, dass es nämlich noch schlechter wird, als es jetzt schon der Fall ist, nämlich dass die Klassen immer größer werden.
Bereits mehrfach hatte die Gewerkschaft die angestellten Lehrerinnen und Lehrer in Berlin zu Warnstreiks aufgerufen. Das erste Mal nun für 3 Tage hintereinander. Paul Seidel vom Landesschülerausschuss unterstützt die Forderungen der Gewerkschaft, findet aber, dass der Zeitpunkt für den Streik wie schon im vergangenen Jahr schlecht gewählt sei.
Weil es wieder Abiturklausuren stören wird und das ist ein bisschen unsolidarisch gegenüber den SchülerInnen, die am Ende dann von diesen Lehrkräften, die vielleicht streiken, geprüft werden.
Manche Schulen kündigten nach Angaben von Eltern an Streiktagen komplett zu schließen. In anderen gibt es eine Notbetreuung oder es wird umorganisiert. An der Johanna-Eck-Schule sei ein Unterrichtsausfall wohl weitgehend zu vermeiden, sagt der Lehrer Hannes Bülow.
Dadurch, dass wir mittlerweile jetzt auch ein paar verbeamtete Lehrkräfte haben und auch nicht immer alle streiken, konnten wir die zusätzlichen mündlichen Prüfungen für den MSA können wir jetzt trotzdem stattfinden lassen. Klassenarbeiten fallen aus, aber die werden dann nächste Woche nachgeholt.
Bisher habe die nun auch in Berlin mögliche Verbeamtung den Lehrkräftemangel nicht verbessert, meint die GEW. Von den rund 34.000 Lehrerinnen und Lehrern in Berlin ist die Mehrzahl angestellt und darf deshalb streiken. Für Hannes Bülow ist eine Verbeamtung vor allem deshalb nicht erstrebenswert, weil er dann nicht mehr für seine Rechte und eine Verbesserung der Situation streiken dürfte.
Für mich ist so ganz klar, dass mir das Modell wichtig ist, dass ich nicht so viel unterrichte, sondern mehr Zeit für die Sorgearbeit habe. Und wenn ich halt verbeamtet bin, könnte mir das viel eher vorgeschrieben werden, dass ich jetzt Vollzeit arbeiten muss. Und das wäre für mich der Moment, wo mir halt mehr Arbeit aufgezwungen wird, die ich dann nicht mehr leisten kann. Da würde ich dann sagen, nee, ciao, dann gehe ich woanders hin.
Der Bedarf an Schulsozialarbeit ist auch in Sachsen-Anhalt sehr groß. So hat das Flächenbundesland die höchste Schulabbrecherquote in Deutschland. Zum großen Teil wurde die Schulsozialarbeit bisher mit EU-Geld finanziert. Da die Projektgelder aus Brüssel aber weniger werden, muss das Bundesland nun selbst viel mehr einspringen und setzt dabei Prioritäten, die nicht allen gefallen. So finanziert es nur noch die Sozialarbeit an sogenannten Brennpunktschulen. An den übrigen Schulen sollen die Kommunen einspringen. Welche Unsicherheit das bei den betroffenen Schulen und Sozialarbeitern auslöst, hat Niklas Ottersbach bei seiner Recherche erfahren.
Annika Thal sitzt in ihrem Büro im Gymnasium Wolmirstedt, nördlich von Magdeburg. Sie ist hier die einzige Schulsozialarbeiterin. Vor ihr ein Stundenplan, fett markiert, die Pausenzeiten. Dann kommen die Schüler zu ihr wegen Mobbing oder Problemen in der Familie beispielsweise. Annika Thal hat die Stelle zu Beginn des Schuljahres angetreten. Ob es für sie im Sommer 24 weitergeht, sei völlig offen.
Wenn man schon wieder vor der Frage steht, geht es weiter, geht es nicht weiter, das macht einen natürlich, also es strengt unglaublich an, weil die Energie, die man natürlich reinlegt, gerade in die Beziehungsarbeit, was Beziehung eben die Grundlage für unsere Tätigkeit ist, das dauert, bis das sich so etabliert.
Annika Thal wünscht sich wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen eine unbefristete Stelle. Doch weil sie eine von knapp 400 Schulsozialarbeiterinnen in Sachsen-Anhalt ist, die über die EU finanziert werden, geht das nicht. Alle 2 Jahre muss ihr Schulleiter neue Fördermittel beantragen. Doch weil der Brüsseler Fördertopf für Sachsen-Anhalts Schulsozialarbeit kleiner geworden ist, muss das Land mehr Eigenmittel aufbringen. Nicht mehr 20% wie in den letzten 15 Jahren, sondern 40. Und da beginnt der Kampf ums Geld. Die Landesregierung will nun priorisieren. Schulsozialarbeit soll vor allem an Sekundarschulen voll mitfinanziert werden. Grundschulen und Gymnasien in Sachsen-Anhalt nicht. Unverständlich, sagt Carsten Koslowski, der Schulleiter des Gymnasiums in Wolmirstedt.
Und gerade das Problem des Scheiterns ist ein riesengroßes Problem am Gymnasium. Und wir hatten das früher nicht, dass Kinder in der 5., 6., 7. Klasse schon aufhören mussten, die Schule verlassen mussten, aufgrund von Scheitern, von Versagen. Und da haben Sozialarbeiter eine riesengroße Funktion, weil das gerade für Kinder ist, denke ich mal, ein Desaster in der Entwicklung. Wenn man selbst merkt, man kann nicht mithalten mit Gleichaltrigen.
Der Bedarf an Schulsozialarbeit sei an allen Schulformen da, sagen die Schulsozialarbeiterin und der Schulleiter in Wolmirstedt. Aber das Geld des Landes reiche nicht für alle, sagt die Bildungsministerin. Eva Feusner, CDU, will die Kommunen in die Pflicht nehmen. Die müssten jetzt mehr Geld für Schulsozialarbeit zahlen. Die Zeiten, in der die EU für alles aufkomme, seien vorbei.
Ja, da gewöhnt man sich natürlich dran. Und jetzt sagt man, jetzt sollen wir plötzlich mitfinanzieren. Man hat die Aufgabe für die Kommunen über Jahre als Land übernommen, keine Frage. Aber es bleibt trotzdem eine Aufgabe der Kommune. Und da kann sich auch eine Kommune nicht rausstellen.
Doch das sehen die Kommunen anders. Die drei größten Städte im Land, Halle, Magdeburg und Dessau, haben deswegen eine Petition im Landtag gestartet. Die Forderung, das Land müsse die Kosten für die Schulsozialarbeit übernehmen.
Also ich muss mal sagen, Halle ist chronisch pleite.
Sagt Beate Gellert, Stadträtin in Halle. Ihr Stadtratskollege in Halle, Detlef Wendt, wird damit Blick auf die Bildungsministerin noch deutlicher.
Das ist Verantwortungslosigkeit auf höchster Ebene und da kann man nur mit solchen harten Worten reagieren. Dümmlicher als das, als dieser Satz zu sagen, die Kommunen wissen das doch schon, jetzt sollen sie mal machen. Dümmlicher geht's nicht, danke.
Klamme Kommunen, ein hitziger Streit ums Geld und Schulsozialarbeiterin wie Annika Thal in Wolmirstedt etwa, die nicht wissen, wie es weitergeht. Eine etwas absurde Situation in Zeiten des grassierenden Fachkräftemangels. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht. In Sachsen-Anhalt ist das Bangen um eine Weiterbeschäftigung über das Schuljahresende hinaus für Schulsozialarbeiterinnen jedenfalls auf absehbare Zeit Realität.
Soweit Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei waren.